Diese Podcast-Staffel wird ermöglicht durch Böhringer Ingelheim. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Bisher kann man sagen, dass das relative Risiko für Menschen mit Diabetes im Rahmen einer Hitzewelle zu versterben tatsächlich um 20% höher ist, wenn man das vergleicht mit hitzefreien Tagen. Man hat auch gesehen, dass ein Temperaturanstieg von 5 Grad Celsius dieses Risiko nochmal deutlich, nämlich um 13% erhöht. Und dass das Risiko einer Krankenhausaufnahme während Hitzewellen auch deutlich gesteigert ist um 12%.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie. Nach der Sommerpause ist dies unsere erste Folge der 10. Staffel und wir freuen uns sehr über den Start mit einem sehr heißen Thema. Wir, das sind die Hosts von O-Ton Diabetologie. Ich bin Nicole Finkenauer, arbeite in der Medizinredaktion von Metrix und bin zum Beispiel Redakteurin der Diabeteszeitung.
Und ich bin Günter Nuber, Redaktionsleiter Deutschland der Metrix und Teamleiter Diabetologie und schon seit vielen Jahren in der Diabetologie journalistisch unterwegs.
Ja, in dieser Folge geht es um Hitze und um Hitzewellen und darum, wie sich hohe Temperaturen auf den Diabetes auswirken. Darüber sprechen wir mit zwei Menschen, die sich damit bestens auskennen, mit Theresia Schoppe, Diabetesberaterin am Diabeteszentrum Mergentheim und mit Privatdozent Dr. Sebastian Petri, Diabetologe und Oberarzt am Universitätsklinikum Gießen.
Die eine ist Sprecherin und der andere ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Umwelt und Klima, kurz AG-DUK. Oder DUK. In dieser Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft geht es um verantwortungsvolle Ressourcennutzung, zum Beispiel bei der Diabetestechnologie, aber auch um die medizinischen Aspekte der Klimaveränderungen.
Für unser Gespräch jetzt bedeutet das, dass wir von Frau Schoppe und Herrn Dr. Petri ganz genau wissen möchten, wie sich Hitze und Hitzewellen auf die Gesundheit von Menschen mit Diabetes auswirken. Und als erstes möchten wir auf ein Projekt zu sprechen kommen, das seinen Ursprung in der AG DUK hat. Ja, beim Diabeteskongress im Mai wurde ja beim Symposium der AG ausführlich über den Cochrane Review zu Diabetes und Hitze berichtet. Und Sie, Herr Dr. Petri, sind ja daran auch maßgeblich beteiligt, habe ich zumindest gesehen in der Autorenliste. Es wurden bis jetzt tausende Studien gesichtet und Frau Dr. Lanzinger hat beim Kongress einige vorläufige Ergebnisse vorgestellt, die, man kann es ja nicht anders sagen, zum Teil erschreckend sind. Können Sie, Herr Dr. Petri, kurz über das Projekt und diese ersten Ergebnisse berichten?
Es handelt sich hierbei um ein von der Deutschen Diabetesstiftung gefördertes Projekt. Und dieses Review, diese Übersichtsarbeit wird von der Arbeitsgruppe von Frau Privatdozentin Schlesinger, sie ist die stellvertretende Direktorin des Instituts für Biometrie und Epidemiologie des DDZ Düsseldorf, koordiniert und von ihrer AG ausgeführt. Das heißt, es handelt sich um eine systematische und eingehende Literaturrecherche, um eben Erkenntnisse zu sammeln zum Thema Diabetes und Hitze. Und die beiden Fragestellungen, die das Projekt letztlich beantworten soll, sind zum einen, ob Hitze die Entstehung von Diabetes beeinflusst und zum anderen, welchen Einfluss Hitze auf den Verlauf von Diabetes hat. Gemäß Stand vom Mai sind bisher rund 15.500 Abstracts gescreent worden, wovon letztlich immerhin 134 Studien in die Analyse eingeschlossen wurden. Ein Großteil der Daten, die gefunden worden sind, stammen aus den USA und aus China. Und die meisten Endpunkte, die in diesen Arbeiten untersucht worden waren, beziehen sich tatsächlich auf die Mortalität von Menschen mit Diabetes im Rahmen von Hitze und ihre Hospitalisierung, also die Aufnahmen in ein Krankenhaus. Und bisher kann man sagen, dass das relative Risiko für Menschen mit Diabetes im Rahmen einer Hitzewelle zu versterben tatsächlich um 20% höher ist, wenn man das vergleicht mit hitzefreien Tagen. Man hat auch gesehen, dass ein Temperaturanstieg von 5 Grad Celsius dieses Risiko nochmal deutlich, nämlich um 13% erhöht und dass das Risiko einer Krankenhausaufnahme während Hitzewellen auch deutlich gesteigert ist um 12%. Und diese ersten Ergebnisse zeigen eben, dass Hitzewellen und steigende Temperaturen für Menschen mit Diabetes mit einem deutlich erhöhten Risiko für Sterblichkeit und Krankenhausaufenthalte verbunden sind. Der Einfluss Auf die Diabetesentstehung und das Diabetesmanagement wird allerdings erst in den nächsten Schritten geprüft werden. Die Studienlage dazu ist jedoch deutlich dünner als zu den eben genannten Punkten.
Also ein sehr ernstes, wirklich ernstes Thema und gefährlich gerade für Menschen mit Diabetes in Hitzewellen sozusagen. Und jeder und jede von uns erinnern sich bestimmt noch daran an die heißen Tage im Juni mit tagelang über 30 Grad, zum Teil an der 40 Grad Marke. Und man redet heute schon gar nicht mehr über den Juli zum Beispiel und über 30 Grad. Das kenne ich auch noch anders. Was genau ist denn so gefährlich und wie kommt es denn zu der erhöhten Sterblichkeit? Weiß man denn da mehr dazu, Herr Dr. Petri oder Frau Schoppe? Wer möchte gerne antworten?
Das Grundproblem ist, dass die physiologische Hitzeanpassung, also die Reaktion des Körpers auf eine hohe Temperatur, bei Menschen mit Diabetes mellitus gestört sein kann. Es kommt ja zum Beispiel auf der molekularen Ebene zu einer verminderten Innervation der Schweißdrüsen, zu einer geringeren Bioverfügbarkeit von Substanzen wie Stickstoffmonoxid, also einem Transmitter, der für die Gefäße ganz essentiell ist. Es kommt zu einer reduzierten sympathischen Nervenaktivität und auch zu einer verminderten Acetylcholinsensitivität. Und das alles bedeutet eben, dass zum einen zum Beispiel das Schwitzen direkt an den Schweißdrüsen gestört sein kann und eben auch die Gefäßfunktion. Letztere ist ja besonders wichtig für den physiologischen Hitzeaustausch. Ja, wenn wir schwitzen, wenn uns warm wird, dann gehen die Hautgefäße auf, die werden weitgestellt und so tauscht der Körper eben Hitze mit der Umgebung aus, beziehungsweise gibt die eben ab. Und die genannten Fakten, die reduzieren eben diese Empfindlichkeit und dieses Reaktionsvermögen des Körpers. Und das betrifft natürlich Menschen mit Diabetes mellitus nicht in gleichem Maße. Das hängt vor allem davon ab, wie ist der Stoffwechsel reguliert, wie lange besteht der Diabetes mellitus, gibt es Folgeerkrankungen und Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel eine Polyneuropathie. Das heißt, man kann sich hier eben merken, dass solche Personen ohne Folge- und Begleitererkrankungen und mit einer relativ gut regulierten Stoffwechsellage weniger betroffen sind als jene, die solche Merkmale eben aufweisen. Wirklich gefährlich wird es dann, wenn eben im Rahmen einer Hitzeexposition Faktoren dazukommen wie Dehydratation, Elektrolytstörungen und damit eben eine Hämokonzentration, also eine Gefahr für zum Beispiel Thrombose und Embolien. Darüber hinaus ist auch bekannt, dass die Hitzereaktion des Körpers auch die Insulinwirkung verschlechtern kann und umgekehrt die Gluconeogenese, also die Bereitstellung von Glucose durch die Leber, fördern kann durch den Hitzestress, was wiederum Überzuckerung, Hyperglykämien bedingen kann. Daraus folgt, dass das natürlich wiederum in einen Teufelskreis gelangen kann, weil diese genannten Punkte sich natürlich auch verstärken. Und dann kann es ultimativ eben dazu kommen, dass das Herz mehr pumpen muss als sonst. Es muss gegen einen größeren Gefäßquerschnitt anpumpen. Wir haben vielleicht schon ein geringeres Blutvolumen im Körper, auch wenn es Flüssigkeitsverlust ist. Und dann kann es eben im schlimmsten Fall zu Herzinfarkten, Schlaganfällen und Nierenfunktionsstörungen kommen. Und auch hier gilt natürlich, dass vor allem Menschen mit Diabetes, mit Folge- und Begleiterkrankungen sowie ältere Menschen mit Diabetes gefährdet sind. Und wie gerade eben schon ausgeführt, passt das eben zu den Ergebnissen auch im Cochrane Review, wonach Menschen mit Diabetes eben zu einer vulnerablen Gruppe gehören, was Hitze angeht.
Herr Dr. Petri, Sie hatten es ja schon erwähnt, Begleiterkrankungen und Diabetes. Nun haben natürlich sehr viele Menschen mit Typ-2-Diabetes auch Bluthochdruck. Was gibt's denn da zum Thema Hitze noch zu ergänzen und vielleicht auch noch zu zwei, drei weiteren Begleiterkrankungen wie Nierenerkrankungen etc.?
Diese typischen Begleit- bzw. Folgeerkrankungen des vor allem Typ-2-Diabetes mellitus können eben die Fähigkeit des Körpers, sich gegen Hitze zu schützen, leider weiter verschlechtern. Sie hatten direkt den Bluthochdruck angesprochen. Gerade bei einer langjährig bestehenden arteriellen Hypertonie leidet ja die Fähigkeit der Gefäße, sich zu erweitern, zu verengen. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, und das ist ja die Regel, dass eben Menschen natürlich mit entsprechenden Medikamenten behandelt werden. Das kann dann beides dazu führen, dass es im Rahmen von Hitzewellen zu einem starken Blutdruckabfall tatsächlich kommen kann oder auch Schwankungen und als Folge dann eben zu Kreislaufproblemen. Und die Mechanismen, die dahinter stehen, sind im Prinzip ähnlich zu den eben schon erläuterten. Das heißt, auch hier kann es dann im schlimmsten Fall zu Herzinfarkten, Schlaganfällen, Nierenfunktionsverschlechterungen oder aber auch sogar Herzrhythmusstörungen kommen. Eine weitere häufige Begleiterkrankung bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist natürlich die chronische Niereninsuffizienz. Und Personen, die an einer solchen leiden, sind auch gegenüber Hitze empfindlicher, vor allem auch was die Folgen von einer Dehydratation angeht, körperliche Anstrengung. Denn eine Hauptaufgabe der Nieren ist ja unter anderem die Blutdruckregulation und natürlich auch die Steuerung des Flüssigkeitshaushalts. Und wenn die Nieren diese Aufgaben nicht mehr gut ausführen können, dann kommen wir jetzt letztlich wieder zu den ähnlichen Zusammenhängen wie beim Bluthochdruck. Beide Erkrankungen gehen ja auch häufig miteinander einher. Das heißt konkret, eine verminderte Nierendurchblutung kann eben die Nieren akut schädigen, kann zu Elektrolytstörungen führen, durchaus auch zu Harnwegsinfektionen und bis hin zu Harnstein. Und solche Fälle haben wir hier in einem Klinikum der Maximalversorgerstufe im Sommer regelmäßig. Da kommen eben Menschen, die völlig ausgetrocknet, also exsikiert sind, tragischerweise teilweise auch schon mit septischen Krankheitsbildern durch die Harnwegsinfektion. Was man noch erwähnen sollte, wäre die Polyneuropathie als Folgeerkrankung des Diabetes mellitus. Wie schon erwähnt, schädigt die natürlich die Hitzeanpassung nochmal, besonders eben durch die Beeinträchtigung der Gefäßfunktion und auch der Schweißdrüsen. Und in dem Kontext sei nochmal darauf hingewiesen, dass Menschen mit diabetischem Fußsyndrom hier natürlich besonders gefährdet sind, weil eben bei Hitze das Risiko zum einen steigt, Verbrennungen zu erleiden, wenn eben beispielsweise ohne adäquates Schuhwerk über heiße Steine oder ähnliches gelaufen wird. Und zum anderen können sich bestehende Wunden verschlechtern aufgrund der Hitze, je nach Schuhwerk, möglicherweise auch eben im Sinne so einer feuchten Kammer. Und da fühlen sich dann eben Bakterien sehr wohl in den entsprechenden Wunden. Zu guter Letzt vielleicht noch die Adipositas, ja auch eine der Hauptbegleiterkrankungen bei Typ-2-Diabetes. Die Adipositas ist besonders kritisch in Hitzephasen. Denn Körperfett erhitzt sich eben leichter als Muskeln und speichert auch Wärme besser. Es ist ja wie so eine Art Isolierschicht. Und dann haben Menschen mit Adipositas noch ein ungünstiges Verhältnis von Körperoberfläche zu Volumen. Warum ist das wichtig? Volumen bzw. Körpermasse bedeutet ja Stoffwechselaktivität und damit Wärmeerzeugung. Die Oberfläche, bei Menschen eben die Haut, kann man sinnbildlich sehen als Marker der Wärmeabgabe. Das heißt, eine Person mit Adipositas kann sich eben schlechter abkühlen, sodass hitzebedingte Probleme leichter auftreten können.
Wie ist es denn jetzt bei Menschen, die Insulin nutzen? Hier gibt es ja zumindest mal zwei Aspekte zu bedenken. Erstens verändert sich die Wirkung des Insulins im Körper. Da hat Herr Dr. Petri eben schon mal kurz was angedeutet. Muss denn dann auch die Dosis angepasst werden? Und zweitens verändert sich das Insulin selbst durch Hitze. Was sind denn hier die wichtigsten Punkte, die zu nennen sind?
Das sind tatsächlich eben auch schon beides sehr relevante Punkte. Also dieses ganze Thema Insulin, nämlich die Wirkung im Körper, aber eben auch die Insulindosisanpassung aufgrund zum Beispiel von Glukoseschwankungen, die ist sehr interessant, weil es gleichzeitig aber auch sehr schwierig ist, hier pauschale Aussagen treffen zu können. Also ich hole da mal ein bisschen aus. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass hohe Umgebungstemperaturen die Insulinpharmakokinetik verändern können. Und zwar reagiert der Körper auf Hitze mit Vasodilatation der Hautgefäße, was Dr. Petri ja eben schon erklärt hatte, führt letztendlich dazu, dass die Durchblutung der oberen Hautschichten des subkutanen Gewebes gefördert wird. Vorausgesetzt natürlich, die Thermoregulation ist nicht beeinträchtigt. Das Thema kam ja auch gerade schon. Aber wir gehen mal davon aus, es funktioniert. Das heißt, die Hautdurchblutung wird gesteigert und das resultiert in einer beschleunigten Insulinabsorption. Heißt, der Wirkeintritt erfolgt schneller, der maximale Wirkspiegel wird früher erreicht und die Wirkdauer des Insulins kann auch noch verkürzt sein. Damit steigt das Risiko für unvorhersehbare Glukoseschwankungen, insbesondere aber für hypoglykämische Verläufe. Und der Effekt tritt übrigens nicht nur im Sommer auf, sondern grundsätzlich, wenn die Haut erhöhten Temperaturen ausgesetzt wird. Das heißt, auch ein heißes Bad kurz nach der Insulininjektion könnte schon dafür sorgen, dass das Insulin etwas beschleunigt aufgenommen wird. Auf der anderen Seite, das Thema kam ja gerade auch schon ein bisschen, bedeutet Hitze oft auch Stress für den Körper. Also es werden Stresshormone ausgeschüttet, Adrenalin, Cortisol. Auch Dehydratation kann das zur Folge haben, wodurch letztendlich auch ein Glukoseanstieg entstehen kann. Also es kann eben auch zu hohen Glukoseverläufen kommen. Und dann ist das Insulin selbst ja auch noch ein Hormon, das thermoinstabil ist. Das heißt, es kann durch Hitze Schaden nehmen und damit in seiner Wirkung beeinträchtigt werden. Und das macht es insgesamt ganz schwierig, da pauschal zu sagen, man braucht jetzt mehr oder man braucht weniger Insulin aufgrund der Hitze, weil jeder Mensch mit Diabetes da auch vielleicht ein kleines bisschen anders reagiert. Also es gibt jetzt keine Pauschalregel für den Praxis- oder Klinikalltag. Es ist halt umso wichtiger, dass wir Menschen mit Diabetes für diese ganzen möglichen Veränderungen sensibilisieren, auf vermehrte Glukosekontrollen aufmerksam machen, um eben veränderte Verläufe frühzeitig festzustellen und dann noch Tipps mit an die Hand zu geben, welche Faktoren man selbst beeinflussen kann und wie, also etwa wie man das Insulin vor Hitze schützt zum Beispiel.
Sie würden jetzt also auch mit jedem Menschen dann separat, individuell sprechen und das eben ausmachen, mit dem, wie er sich am besten verhalten soll, oder?
Genau, also je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man sich natürlich unterhält. In der Praxis ist es ja häufig so, dass man Quartalstermine hat. Das heißt, man sieht sich vielleicht auch erst nach der Hitzewelle und dann sind Glukoseverläufe aufgetreten und man eruiert nochmal gemeinsam, was könnten da jetzt für Ursachen möglich gewesen sein, dass es zu diesen Verläufen gekommen ist. Im Optimalfall sensibilisiert man natürlich schon im Vorfeld. Das heißt, bei dem letzten Termin, der vielleicht vor der Hitzewelle stattgefunden hat, oder man macht es auch niederschwellig, indem ich überhaupt erstmal irgendwie Informationsmaterial im Wartebereich ausliegen habe, das Menschen mit Diabetes uns vielleicht sogar auf das Thema nochmal gesondert ansprechen.
Lassen Sie uns über Diabetestechnologie und Hitze sprechen und hier zuerst vielleicht mal über Blutzuckermessgeräte oder kontinuierliche Glukosemesssysteme. Was ist denn dort zu beachten bei Hitze und kann man vielleicht auch einen Unterschied sagen, Blutzuckermessgeräte zu CGM, reagieren manche anders auf Hitze?
Wir sind in den Messmethoden, auch wenn das Medium, in dem gemessen wird, trotzdem relativ ähnlich, denn die Messmethoden sind enzymbasiert. Häufig sind das Glucoseoxidase, Glucosedehydrogenase und diese Enzyme sind genauso wie das Insulin nicht hitzestabil. Und deshalb findet man auch auf den Teststreifendosen oder auf den Verpackungen von den Glukosesensoren auch immer Angaben mindestens zur Lagertemperatur häufig, aber auch zur Betriebstemperatur. Das heißt, ich müsste erstmal darauf achten, dass ich die Hilfsmittel zu Hause entsprechend lagere. Übrigens auch nochmal interessant, auch Hersteller könnten darauf achten, dass solche Lieferungen gerade von den Glukosesensoren eben nicht während Hitzeperioden erfolgen. Das Problem ist bekannt, also da wird sich sicherlich nochmal was ändern. Aber die Lieferfahrzeuge der Lieferdienste sind ja mitunter auch nicht klimatisiert. Das heißt, es kann sein, dass die Systeme auf dem Weg zum Patienten, zur Patientin schon Schaden nehmen können durch die hohen Temperaturen. Und natürlich sollte man auch im Betrieb darauf achten, dass man diese Schwellen einhält. Bei den Blutzuckermessgeräten ist es tatsächlich so, dass ja der Teststreifen an sich geschädigt werden könnte durch die Hitze. Die Blutzuckermessgeräte haben häufig auch einen internen Temperaturfühler, sodass die Differenzen erkennen können zwischen aufgetragenem Blut und interner Temperatur. Und wenn die zu große Abweichung feststellen, dass sie eben keine Messung machen können und einen Error anzeigen, sieht man ehrlicherweise aber eher bei kalten Temperaturen, wenn das Messgerät zum Beispiel längere Zeit im kalten Auto gelegen hat. Aber wäre natürlich für den Sommer genauso zu beachten. Bei den Glukosesensoren muss man auch ehrlicherweise zugeben, der Sensorfaden, der liegt ja in der Haut. Und die Haut, die erhitzt sich ja gar nicht so stark wie die Umgebungstemperaturen. Das heißt, wenn der einmal gesetzt ist, nimmt eigentlich diese enzymbasierte Messmethode nicht zwangsläufig Schaden durch die Hitze. Damit lehne ich mich jetzt aber weit aus dem Fenster. Da gibt es keine Studien zu, die das wirklich mal untersucht hätten. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man sich an diese Empfehlungen hält, die auf der Verpackung ausgewiesen werden. Was halt passieren kann, ist, dass die Elektronik gestört oder im schlimmsten Fall auch geschädigt wird. Es ist ja trotzdem ein Transmitter bei den Glukosesensoren, der auf der Haut liegt, vorhanden. Und der kann natürlich durch die hohen Temperaturen entweder in seiner Funktionsweise gestört oder, wie gesagt, vollständig geschädigt werden. Häufig ist eher das Erstere der Fall. Das heißt, auch die erkennen intern, dass die nicht richtig arbeiten können und können dann vorübergehend mal keinen Wert anzeigen. Und normalerweise, wenn die Systeme wieder in normale Temperaturbereiche zurückkommen, dann zeigen die auch Werte an. Ich wäre aber auch hier immer vorsichtig und würde mal kritisch hinterfragen, ob die Werte dann noch messgenau sind.
Und wie sieht es denn mit der Elektronik der Insulinpumpen aus bei 41,7 Grad? Solche Zahlen hatten wir ja dieses Jahr erreicht in Deutschland.
Auch die ist leider ein Problem, sowohl bei den Sensoren wie bei den Insulinpumpen. Grundsätzlich kann Elektronik überhitzen. Und gerade bei den Insulinpumpen wird auch das Problem sein, wenn die Elektronik überhitzt, ist wahrscheinlich die Temperatur in der Insulinpumpe so hoch, dass auch das Insulin Schaden nimmt. Da kommen dann zwei Dinge zusammen. Ich habe das in der Praxis jetzt noch nicht erlebt, dass wirklich eine Insulinpumpe durch Hitze mal Schaden genommen hätte, aber theoretisch wäre das möglich. Deshalb gibt es auch da Dinge zu beachten, die wir ja auch in unseren Informationsmaterialien zur Verfügung stellen, sodass man das an Menschen mit Diabetes weitergeben kann, dass man bei den Insulinpumpen auch schaut, dass man die vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützt, sprich, dass man sie nah am Körper trägt, was bei den schlauchlosen Pumpen ja ohnehin meistens der Fall ist. Da könnte man zusätzlich aber darauf achten, sie vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, dass man bei dem Infusionsset schaut, dass man entweder einen kürzeren Schlauch wählt, um die Oberfläche zu reduzieren und auch darauf achtet, dass der Schlauch nicht in der direkten Sonne liegt, weil dann auch das Insulin Schaden nehmen könnte. Und dann haben diese Systeme ja auch immer eine Batterie eingelegt oder einen internen Akku. Oder auch sogar ein Steuerungsgerät, entweder das eigene Smartphone oder ein umprogrammiertes Smartphone, was als Steuerungsgerät genutzt wird, in dem sich auch interne Akkus befinden. Und diese Fälle kennt man ja jetzt auch nicht zwangsläufig von den Insulinpumpen, aber generell ja auch von Smartphones, dass auch diese Elektronik überhitzen kann, so interne Akkus, und sich im allerschlimmsten Fall spontan entzünden könnten. Und dann gibt es ja auch noch eine Messmethode, um nochmal auf die Glukosesensoren kurz zurückzukommen, die fluoreszenzbasiert arbeitet, also im Prinzip mit über Licht eine Messung. Und hier liegt ja auf der Hand, wenn zu viel Licht von außen eintrifft, Sonnenlicht, dass diese Messmethode auch gestört werden kann. Das heißt, auch da wäre die Empfehlung, das im Optimalfall bei starker Sonneneinstrahlung eher unter der Kleidung zu tragen.
Werbung. Diabetes erforschen, behandeln, verhindern. Das gelingt nur in einer tatkräftigen Gemeinschaft. Die DDG vereint Menschen, die Diabetologie weiterdenken, fundiertes Wissen teilen und die Diabetesversorgung stärken. Lernen Sie die Arbeit und Vorteile einer Mitgliedschaft in der Deutschen Diabetesgesellschaft jetzt kennen unter ddg.info/Mitgliedschaft.
Kommen wir nochmal zur Haut. Was berichten Ihnen eigentlich Patientinnen und Patienten zu aufgeklebten Infusionssets oder Sensoren oder auch schlauchlosen Pumpen bei Hitze?
Das ist tatsächlich auch nochmal ein Problem, weil natürlich die vermehrte Schweißbildung die Pflasterhaftung beeinträchtigen kann. Man merkt schon, dass die Pflaster teilweise auch immer mal angepasst werden und die Haftung verbessert wird. Aber ja, solche Systeme können abfallen. Und ich finde, so schön wie die AID-Systeme sind, so gut wie die funktionieren und die Therapie-Outcomes verbessern können. Aber diese AID-Systeme sind ja immer von einmal der Messgüte der Glukosesensoren und aber auch davon abhängig, dass die überhaupt vorhanden sind und messen können. Das heißt, im Zweifelsfall kann so ein System nicht rund arbeiten, in Anführungsstrichen, wenn Sensoren abfallen, herausrutschen. Das heißt, da kann man auch natürlich die Haut optimal vorbereiten, man die allgemeinen Empfehlungen einhalten, dass Hautstellen rasiert werden, die besonders behaart sind, dass man die Haut entfettet, nicht direkt auf aufgeweichte, feuchte Haut setzt und gerade bei Sonnencreme nochmal darauf achten, dass eben Sonnencremereste auch entfernt werden. Man kann es zusätzlich fixieren. Das reicht von günstigen Möglichkeiten wie Sporttapes, die man sich selber zurechtschneidet, über vorgeschnittene Tapes bis hin zu Armbändern, die man wirklich da drüber legen kann, aus Stoff oder mit einer Halterung für den Sensor, damit der nicht sofort abfällt. Und das betrifft die Insulinpumpensysteme ja genauso. Also auch eine Patchpumpe, die mit einem Pflaster auf der Haut klebt, sollte, wenn da das Risiko ist, dass der sich ablöst, zusätzlich fixiert werden. Und auch bei Kathetern von Schlauchpumpen wäre das genauso der Fall.
Und mittlerweile gibt es einfach auch viele Möglichkeiten, ne? Die man dann auch am besten kennen sollte, damit man sich entscheiden kann, was für einen selbst dann passt oder was man eben auch empfehlen kann, dann den Menschen, die man betreut. Ja, so ein Punkt, der Menschen während sehr warmer Tage beschäftigt, ist ja, was am besten essen, was am besten trinken. Gibt es hier spezielle Ratschläge für Menschen mit Diabetes oder ist das einfach egal, ob mit oder ohne Diabetes?
Die Empfehlungen sind sehr ähnlich, das darf man wirklich dazu sagen. Also was für Menschen ohne Diabetes gilt, das gilt für Menschen mit Diabetes genauso. Das heißt, was die Getränke betrifft, sind einfach am besten immer noch Wasser und ungesüßte Getränke wie Kräuter- oder Früchtetees. Das findet man in jeder Empfehlung. Gerade bei den Tees finde ich es aber auch im Sommer schön, dass man sich selber Eistee zubereiten kann, indem man den abkühlen lässt, vielleicht sogar in den Kühlschrank stellt und nochmal mit ein paar zusätzlichen Obstschnitzeln oder ähnlichem ein bisschen aufpeppen kann. Das Wasser im Übrigen auch. Zuckergesüßte Getränke sollten mit und ohne Diabetes tatsächlich eher die Ausnahme bleiben. Alkohol ist besonders problematisch, der die Ausschüttung des Hormons ADH hemmt und dies sorgt normalerweise dafür, wir hatten ja gerade schon ein bisschen das Thema Nieren, dass diese das Wasser zurückhalten. Das heißt, jetzt wenn der ADH-Spiegel sinkt, scheiden die Nieren mehr Wasser aus, die Urinmenge steigt an, der Körper verliert Flüssigkeit und Elektrolyte, vor allem Natrium und Kalium. Das passiert jetzt nicht, wenn man mal einen Radler trinkt, aber je mehr Alkohol getrunken wird, desto höher ist das Risiko einer Dehydratation. Und auch Koffein ist so ein Thema, was häufig besprochen wird in dem Kontext. Da kann man ein Stück weit Entwarnung geben, weil Koffein ja nicht zu Austrocknung, zu Dehydratation führt, aber es hat eine leicht harntreibende Wirkung. Also man muss schneller Wasser lassen, aber man muss nicht mehr Wasser lassen. Und gerade Menschen, die häufig Kaffee, Koffein aufnehmen, die erleben hier ja auch einen Gewöhnungseffekt. Das heißt, die übliche, gewöhnte Menge Koffein ist unproblematisch. Wir würden aber trotzdem empfehlen, hohe Einzeldosen an Koffein, gerade bei Menschen, die das vielleicht nicht gewöhnt sind und sonst nur selten oder wenig Koffein aufnehmen, davon würden wir abraten. Und die Farbe des Urins wäre da ein guter Hinweis, die Hydratation zu beurteilen. Im Optimalfall ist der eben klar und leicht gelblich gefärbt und eine dunkle Farbe würde eher für eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme sprechen. Und auch bei den Speisen sind die Empfehlungen sehr ähnlich zu dem, was man auch Menschen ohne Diabetes empfehlen würde. Sprich eher leichte Speisen verzehren, die den Magen-Darm-Trakt nicht zu stark belasten. Also eher kleine Mahlzeiten, nicht zu fettig, nicht zu viel Zucker, hier nochmal wichtig. Nicht zu scharf, weil auch das Schwitzen nochmal fördern würde. Gerne Pflanzen betont, weil Gemüse und Obst ja auch nochmal viel Wasser enthalten und grundsätzlich nicht zu heiß und zu kalt, um auch da das System nicht nochmal stärker zu belasten. Und ab und zu ein Eis, würde ich sagen, ist auch völlig in Ordnung, auch wenn man Diabetes hat, solange man es damit nicht übertreibt.
Eis ist ein ganz gutes Stichwort für unseren nächsten Part. Wir sind jetzt so ungefähr in der Halbzeit und viele wichtige Fragen wurden schon beantwortet. Vielen Dank schon mal dafür und wir gönnen uns jetzt also eine kleine Pause mit drei Fragen und Antworten zu den schönen Seiten des Sommers. Einfach beide ganz kurz antworten, Frau Schoppe immer zuerst, damit keine Verwirrung entsteht. Also, Lieblingsgetränk bei hohen Temperaturen.
Also ich mag tatsächlich schon mal ganz gerne ein alkoholfreies Radler. Und da gibt es ja mittlerweile auch Sorten mit einem geringen Zuckergehalt tatsächlich. Ansonsten, was ich gerne mache, wenn mal Kaffee übrig bleibt auf Familienfeiern oder auch, weil ich privat zu viel gemacht habe, ich friere das gerne als Eiswürfel ein und dann mache ich mir gerne schon mal so einen kühlen Pflanzendrink mit diesen Kaffee-Eiswürfeln drin. Auch sehr erfrischend.
Das klingt nach einem guten Tipp, das werde ich mal ausprobieren. Und ich bleibe eigentlich beim Wasser und gerne mit solchen zuckerfreien Geschmackstropfen und im Sommer natürlich gerne mal mit Eiswürfeln.
Und was ist denn die Lieblings-Eissorte?
Die habe ich letztes Wochenende erst neu für mich entdeckt in der Soester Altstadt. Zitrone Basilikum, sehr erfrischend und mal was anderes.
Ich bleibe bei der Schokolade.
Ja, das wäre auch meine Wahl. Im Sommer Strandurlaub oder lieber eine Reise in kühlere Gefilde?
Ich mache tatsächlich im Hochsommer so gar keinen Urlaub. Es ist nicht meine Lieblingsjahreszeit dafür. Ich nutze lieber das Frühjahr oder den Herbst. Wir machen gerne Aktivurlaub und da fällt der Sommer einfach aus. Und es muss auch nicht weit weg sein. Uns reichen immer so die Allgäuer Alpen zum Beispiel und schön zum Wandern, ein bisschen kraxeln und dann lieber zu kühleren Jahreszeiten.
Ist dann ja ähnlich und wenn dann am liebsten in die Berge, da kann man auch aktiv sein und hat ja meistens dann zumindest nachts noch ein bisschen Abkühlung.
Und wenn es jetzt wirklich mal heiß ist, wenn Hitze herrscht, was ist dann so Ihr Motto? Da muss man durch oder wird Ventilator oder Klimaanlage hochgestellt und läuft auf Hochtouren?
Ich habe da außer im Auto vielleicht tatsächlich keine Wahl. Überall, wo ich lebe und arbeite, gibt es keine Klimatisierung. Der Sommer ist nicht meine Jahreszeit. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich schon auch mal ein Klimagerät einschalten. Andererseits muss man auch sagen, auch unter Umweltaspekten, Klimageräte sind ebenfalls energieintensiv. Wenn die Hitzewelle vorbei ist, denke ich mal, das war jetzt okay, die auch nicht genutzt zu haben. Aber ich denke, so auf lange Sicht, wir werden wahrscheinlich eher mehr und längere Hitzeperioden in Zukunft haben, werden wir hier energetisch auch mal etwas nachrüsten im Haus. Sprich, irgendwann wird Photovoltaik, Wärmepumpe und wahrscheinlich auch die Klimatisierung anstehen. Im Moment muss ich da so oder so durch.
Ja. Ich versuche das, soweit es geht, zu kompensieren mit den üblichen Tipps wie Lüften und so weiter, früh und nachts und morgens. Aber wenn es dann gar nicht mehr geht, bei tropischen Nächten, wenn es gar nicht mehr abkühlt, dann kommen dann doch die Ventilatoren zum Einsatz. Und das Schlafzimmer wird gegebenenfalls dann auch mal mit so einem kleinen Klimagerät abgekühlt. Aber ich versuche es wirklich zu vermeiden, auch wegen dem Ressourcenverbrauch. Ja.
So, und ich versuche das Gehörte zu kompensieren, erstmal mit einer schönen Kugel Malaga.
Nein.
Nicht? Okay, nicht, leider. Und dann die nächste Frage an Sie beiden, das drängt sich ja auf, nach dem, was wir alles gehört haben oder das eben Gehörte alles, ist denn Ihr Eindruck, dass diese vielen Informationen heutzutage auch unter Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Diabetesberatung, unter Ärztinnen und Ärzten weit genug verbreitet ist? Also in der Diabetologie mag vielleicht sein, dass Sie sagen, ja, aber überhaupt in der Hausarztmedizin auch, wie ist da Ihr Eindruck?
Also ich kann zum Thema Schulungen vielleicht was sagen. Da ist es teilweise vertreten, dadurch, dass ja das Thema Reisen in jedem strukturierten Schulungsprogramm eigentlich verankert ist. Aber ich denke, das wäre schon ausbaufähig. Jetzt ist aber der Punkt bei den Schulungsprogrammen, die sind ja einmal entwickelt, evaluiert und zur Abrechnung eingereicht worden und entsprechend zugelassen worden. Da kann man jetzt leider nicht sagen, ach, wir bauen das Modul Reisen mal noch weiter aus und packen da noch mehr Themen rein. Zudem, wie ich das eben schon gesagt habe, glaube ich, ist es schon sinnvoller, das Thema dann zu besprechen, wenn die nächste Hitzeperiode ansteht, damit das Thema auch wirklich noch präsent ist und vielleicht nicht im Winter bei minus 10 Grad. Erfreulich ist aber, dass diese Umweltthemen in das Curriculum der Weiterbildungsberufe Diabetes Education DDG aufgenommen wurde, sodass zumindest diese Berufsgruppen dahingehend aufgeklärt werden, um das letztendlich auch an Menschen mit Diabetes weitergeben zu können. Und da werden sicherlich auch die Weiterbildung für Diabetologen und Diabetologinnen entsprechend weiterentwickelt, dass die Themen da verankert werden. Das heißt, man hat das noch nicht in den offiziellen Programmen so in die Tiefe, wie wir das jetzt hier besprechen. Aber bisher schon die Edukationsberufe, die bekommen die Inhalte mit, sodass sie das als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren weiter in die Praxis und Kliniken mitnehmen können.
Herr Dr. Petri, möchten Sie noch gerne was ergänzen?
Es ist so, dass es mittlerweile durchaus auch Checklisten und Manuals und Hitzeschutzpläne beziehungsweise Vorschläge für solche gibt. Auch konkret für ärztliche Praxen, zum Beispiel von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und auch dem Hausärztinnenverband. Das heißt, da kann man dann quasi ähnlich wie bei einem Qualitätsmanagement zum Beispiel eine verantwortliche Person für diese Maßnahmen benennen. Und da sind dann teilweise relativ simple Maßnahmen drin, wie eben das korrekte Lüften und solche Dinge, aber eben auch Punkte, die in den ärztlichen Behandlungsalltag reinspielen. Also das heißt, die Vigilanz ist auf jeden Fall da und meinem Empfinden nach steigt sie auch, ja, zumindest mal notgedrungen. Ja.
Werden wir mit in die Shownotes aufnehmen, damit dann auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf zugreifen können, ganz einfach. Eben ist es ja schon mal kurz angeklungen, ich glaube, rausgehört zu haben, dass Sie auch an Ihrem Arbeitsplatz eher nicht klimatisiert sind. Und mittlerweile wird da ja recht häufig darüber berichtet, dass Kliniken und Arztpraxen eben nicht so sehr gut auf Hitzetage vorbereitet sind. Wenn Sie sich was wünschen könnten, wie wären denn Kliniken und Arztpraxen idealerweise ausgestattet? Also bei dem Klimagerät hat man ja wirklich immer noch das Problem, Stromverbrauch, Ressourcenverbrauch und so weiter.
Natürlich wäre trotzdem wünschenswert, wenn zukünftig Klimatisierung überall vorhanden wäre. Gerade wenn man überlegt, dass ja auch in Krankenhäusern Menschen sind, die gesunden müssen, ist es, würde ich mal behaupten, schwerlich möglich, wenn man da bei 30 Grad Celsius im Zimmer liegt. Da muss es Lösungen geben, das energetisch gut aufzubauen. Das heißt, auch da wären natürlich Photovoltaikanlagen, um die Energie zu bereitstellen, zum Beispiel eine Lösung. Natürlich kann man das auch weiterdenken, wenn Gebäude neu gebaut werden, dass man die von vornherein so baut, dass sich wenig Hitze innerhalb der Räume bildet. Also ich habe jetzt gesehen, dass es einen Neubau gegeben hat für ein Krankenhaus mit einer kompletten Glasverkleidung auf der Sonnenseite. Und da fragt man sich natürlich schon, ob das jetzt in die Zukunft gedacht so sinnvoll ist. Da gibt es sicherlich bessere Lösungen. Ansonsten gibt es ja auch kleine Dinge, mit denen man sich jetzt schon behelfen kann, wenn man da keinen Einfluss nehmen kann. Also wir haben so Kühltücher angeschafft, die wir uns dann nass machen und in den Nacken legen, damit man es auf der Arbeit auch bei hohen Temperaturen vorübergehend mal aushalten kann.
Ja, macht sicher keinen Sinn, hier Klimaanlagen zu verteufeln. Und hier muss man, glaube ich, abwägen und nicht irgendwelche Faktoren wie Ressourcenverbrauch und Hitzeschutz gegeneinander ausspielen. Das macht keinen Sinn. Und ich denke, da wird man nicht drum herum kommen, eben flächendeckend zu klimatisieren. Anders wird das nicht möglich sein.
Nun haben ja auch wir in der Redaktion und in den verschiedenen Büros keine Klimaanlage. Man versucht sich immer wieder mal zu behelfen mit Ventilatoren, über die man dann feuchte Tücher legt und etc. Und solche ähnlichen Mythen, keine Ahnung. Empfehlen Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten auch für zu Hause irgendwas? Sie sind ja noch in der dezidierten Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft tätig. Gibt es denn Tipps für Menschen, die Sie mal fragen, was soll ich denn nur daheim machen? Mein Sofa ist so warm, wenn ich drauf sitze und ich habe die innen die Jalousien nur oder weiß der Geier, ja.
Also letztlich können wir natürlich auch keine Tipps geben, die nicht schon jemand sich erdacht hat. Also letztlich, man muss mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung steht. Und dazu gehört eben das Lüften, das Korrekte. Also sprich, nur dann, wenn es draußen kühler ist als drin. Man braucht einen konsequenten Sonnenschutz, vor allem an den Fenstern, die Richtung Süden und Westen lokalisiert sind. Man sollte tunlichst möglichst natürlich zusätzliche Wärmequellen in der Wohnung abgeschaltet lassen. Das betrifft natürlich vor allem elektronische Geräte. Und das führt natürlich aber auch dazu, dass die Probleme schon sichtbar sind. Spätestens dann, wenn wir diese sogenannten tropischen Nächte haben, wo es nachts eben nicht mehr signifikant abkühlt, dann haben Sie halt mitunter die Situation, dass es draußen niemals kühler ist als drin. Das sind dann wirklich die Probleme. Und es ist natürlich auch alles eine Frage der Ausstattung. Was hat man zu Hause? Hat man Rollladenpanzer? Hat man Markisen? Oder muss man mit irgendwelchen Innenrollos, Plissés oder Sonnenschutzfolien arbeiten? Und natürlich gibt es auch Verbraucher, die kann man nicht ausschalten. Und man muss vielleicht auch mal kochen und Haushaltsarbeit machen wie bügeln. Und dann kommt man eben zu Punkten, die teilweise schon genannt worden sind. Ventilatoren, feuchte Tücher mit Verdunstungskälte. Allerdings auch nur sinnvoll, wenn die Luft sehr trocken ist. Sonst hat man eben drinnen eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Ein Tipp, den ich noch gehört hatte und gelesen habe, war, wenn man dicke Teppiche hat, dass man die vielleicht im Sommer wegpackt, damit einfach das Klima besser wird. Und dann sind wir wieder bei der eben gestellten Frage. Dann sind wir eben da, wo man sagt, man braucht vielleicht doch eine Klimatisierung auch zu Hause. Oder dann wird es eben politisch, dass es im Sinne eines Bevölkerungsschutzes eben Kühlmöglichkeiten im öffentlichen Raum gibt.
Da kann ich vielleicht sehr gut einsteigen und nämlich ergänzen. Es gibt da tatsächlich eine Karte auf kühle-orte.de, tatsächlich auch mit Ü geschrieben, nicht mit UE. Das heißt, wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, zu Hause einen kühlen Raum zu suchen, kann im öffentlichen Raum nach kühlen Orten suchen. Das können jetzt Parkanlagen sein. Da sind aber auch Einkaufszentren drin. Also das ist ein banaler Tipp, aber dann geht man mal in ein Einkaufszentrum für eine halbe Stunde und kühlt sich da kurz runter, um zumindest einmal ein bisschen von der Temperatur wieder runtergekommen zu sein, bevor es wieder nach Hause in die warmen Räume geht.
Frau Finkenauer und ich, wenn wir beide im Office sind, gehen wir in den Wald. Wir fallen hier zweimal um, sind im Wald und das ist nicht zu fassen, wie viele 6 oder 8 Grad das da kühler ist. Ja, also heute leider nichts damit, weil der eine da und die andere dort ist, aber ja.
So Ihre AG, die hat ja wirklich so die Ausrichtung auch Richtung Klimaschutz. Da gehört dann die Hitze dazu und all das, was wir eben auch besprochen haben. Und vor einiger Zeit haben Sie ja eine Umfrage unter Menschen mit Diabetes gemacht. Und darin ging es um die Entsorgung von Diabeteshilfsmitteln. Auch das beschäftigt viele Menschen mit Diabetes, aber natürlich auch Sie als AG. Sie sind da sehr dahinterher, dass da was passiert. Mittlerweile wurden die Antworten ausgewertet. Was sind denn da so die wichtigsten Ergebnisse?
Also wir haben ja mehrere Dinge abgefragt. Wir hatten einmal das Entsorgungsverhalten und dann aber auch noch die Auseinandersetzung und die Sorgen mit der Thematik abgefragt. Auch da, wir sagen es immer dazu, es geht nicht darum, irgendwelche Anschuldigungen zu machen oder auch diese Systeme schlecht zu reden, auf gar keinen Fall. Die sind medizinisch meistens indiziert und die Wirksamkeit ist sehr gut belegt. Also darum geht es uns nicht. Aber um da einfach auch für uns nochmal Aufträge, Aufklärungsaufträge abzuleiten, ob wir vielleicht irgendwo noch besser oder andere Materialien bereitstellen müssten. Wir haben nämlich abgefragt, wie unter anderem Restinsulin, Insulinfertigpens, Incretinpens, Glukosesensoren bzw. Transmitter oder auch Blutzucker-Ketonmessgeräte entsorgt werden. Und dabei ist schon aufgefallen, Ausnahme waren jetzt so die Messgeräte, Blutzucker- und Ketonmessgeräte, die sind schon häufig über den Elektroschrott entsorgt worden. Ansonsten teilweise auch korrekterweise über den Hausmüll die Entsorgung. Also Insulin, wenn der Hausmüll verbrannt wird, gehört ja dann auch in den Restmüll. Aber so die Glukosesensoren, das hat uns doch nochmal überrascht, dass die vielerorts doch über den Hausmüll oder das duale System entsorgt werden. Obwohl es eigentlich Elektronikabfall ist, was auch draufsteht. Aber man muss ja erstmal dieses Symbol entdecken auf der Verpackung und muss ja dann auch noch verstehen, was dieses Symbol, diese durchgestrichene Restmülltonne, was das eigentlich bedeutet. Insofern sehen wir da schon, da ist noch Luft nach oben bei der Aufklärung. Dann haben wir, wie gesagt, die Auseinandersetzung und die Wünsche abgefragt. Und wir haben schon gesehen, dass viele der befragten Personen sich gewünscht haben, dass es mehr Informationen zum Thema Entsorgung gibt. 62% hatten das angegeben. Nur 17% hatten gesagt, dass das Thema bisher nicht relevant war und 21% kannten sich ganz gut aus. 65% der befragten Personen hatten auch gesagt, dass sie sich Sorgen um die Abfallmenge oder wegen der Abfallmenge machen. Nur 8% haben sich bisher keine Gedanken darüber gemacht und es werden sich gewünscht, innovative Lösungen zur Müllreduktion, umweltfreundlichere Materialien und Verpackungen, Recyclingprogramme für Diabetesbedarf, auch mehr Informationen, aber die drei erstgenannten Punkte, das waren schon so die relevantesten für die befragten Personen und nur ganz wenig Prozent hatten wirklich keine konkreten Wünsche. Insofern sehen wir, dass da auch in der Industrie was passieren muss, wenngleich wir auch wissen, dass das sehr dicke Bretter sind, die da zu bohren sind.
Aber Sie sind da ja auch in Gesprächen durchaus mit der Industrie. Es gibt auch diesen runden Tisch, wo Sie ja auch mit beteiligt sind. Und letztens wurde ja sogar ein Schritt in Richtung eines Recycling-Systems für Diabeteshilfsmittel gemacht. Können Sie uns da noch kurz auf den aktuellen Stand bringen? Was wird da recycelt und ja, wann geht's los und wer ist da beteiligt?
Es gab ja bisher schon regional begrenzt Pilotprojekte, wo dann einzelne Insulinhersteller angeboten haben, ihre Insulinpens zurückzunehmen. Und es gibt nun eine Initiative der Industrie, die sogenannte Sustainable Markets Initiative. Und Mitglieder sind eben unter anderem, aber nicht nur, die drei großen insulinherstellenden Firmen. Und das Ziel der Taskforce ist es, gemeinsam eben ein Rücknahmeprogramm auf den Weg zu bringen und das auch im Verlauf gesamteuropäisch zu skalieren. Also das heißt, da wird dann eben nicht jeder einzelne Hersteller in einem kleinen Rahmen ein Recycling anbieten, sondern tatsächlich ist das Ziel ein großer Wurf, wo quasi alle zusammen letztlich arbeiten und ihre Produkte zurücknehmen. Und im ersten Schritt soll es tatsächlich um das Einsammeln und Recyceln von Pens gehen, also generell Injektabilia, Pens und Autoinjektoren. Es ist aber geplant, das Projekt im Verlauf sogar noch auszubauen und zum Beispiel auch Blisterverpackungen von Tabletten zurückzunehmen und auch elektronische Geräte. Und darunter könnten ja dann zum Beispiel auch entsprechende Diabeteshilfsmittel fallen. Das Programm soll alle Schritte umfassen, von der Abgabe und Sammlung des Abfalls über die Logistik des Einsammelns und Transportierens und dann eben die Verwertung in entsprechenden Anlagen. Und angepeilt, sofern das möglich ist, ist eben eine sogenannte Kreislaufwirtschaft. Das heißt, man versucht natürlich möglichst die Rohstoffe wieder in die Fertigung des Produktes einzubringen, soweit das möglich ist. Und tatsächlich ist geplant, Stand Mai 2026, dass dieses Projekt Ende 2027 in Deutschland beginnen soll. Das heißt, wir sind sehr gespannt, wie das dann praktisch funktionieren soll.
Pen-Rücknahmeprogramme, kühle Orte, Kaffee-Eiswürfel, Frau Schoppe, Herr Dr. Petri. Wir haben heute vieles gehört und vieles auch, denke ich, dass die Zuhörenden gerne weitergeben können in ihren Teams. Ihnen beiden herzlichen Dank für dieses sehr informative Gespräch. Es waren wirklich coole Tipps dabei, die die Diabetes-Teams vielleicht verwenden können. Außerdem wirklich auch für mich viele Denkanstöße, die uns sicher weiter beschäftigen werden. Und ja, ich würde sagen, ansonsten wünsche ich uns und allen Zuhörenden, dass wir weiter gut durch diesen Sommer kommen und natürlich die warmen Tage auch genießen und Spaß dabei haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Im Sinne der AG, aber auch persönlich ist es immer wieder schön, mal hier zu sein und erzählen zu dürfen. Also auch von meiner Seite, kommen Sie alle gut durch die Hitze.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht und wir freuen uns sehr, dass das Thema von Ihnen Reichweite bekommt und auch von mir dann eine hoffentlich kühle Sommerzeit.
Das war O-Ton Diabetologie mit der Diabetesberaterin Theresia Schoppe und dem Diabetologen Dr. Sebastian Petri. Das Thema dieser Folge: Diabetes und Hitze. Unser Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Kommen Sie gut durch die heißen Tage und bis zum nächsten Mal sagen
Günter Nuber
und Nicole Finkenauer.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gerne unter podcast-vermarktung@metrics.coop.
We care for Media Solutions.